Ja, jetzt spreche ich mit Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt und auch lange Jahre schon aktiv gegen die Gefahren, die von Atomkraft und auch der Entsorgung von Atomabfallprodukten ausgehen. Und der Anlass des Gesprächs ist eine Veranstaltung am Freitag zur Atomendlagersuche am Beispiel Sachsen und, glaube ich, auch Thüringen. Ja, man hat schon begriffen, dass eine Endlagersuche für atomare Abfälle nicht so leicht umzusetzen ist in die Praxis. Deshalb ist auch eine BürgerInnenbeteiligung vorgesehen, die schon im Februar da angefangen hat, in Form einer Fachkonferenz, die online stattfindet, dann im Juni. Anfang Juni ist da die nächste. Und was ist jetzt der Stand der Dinge eigentlich da?
Naja, um es mal so zusammenzufassen, schon 2011 wurde eine neue Suche nach einem Standort für einen hochradioaktiven Müll gesucht, also wo ein Bergwerk entsteht, wo das Ganze, die ganzen sozusagen Abfälle aus den Atomkraftwerken dann unterirdisch gelagert werden sollen. Seit 2017 gibt es jetzt das zugehörige Gesetz und seither läuft die Suche und im letzten Herbst sind dann erstmals Gebiete veröffentlicht worden in einem Zwischenbericht, wo diese Suche nun weitergehen soll. Das sind erstmal noch 54% des Bundesgebiets, die da jetzt noch mit im Topf sind. Und auch in Sachsen kann man sagen, sind eigentlich alle Landkreise noch betroffen von dieser Suche, alle großen Städte auch. Das ist noch relativ viel. Und jetzt finden 3 Konferenzen statt. Eine war im Februar, eine wird im Juni, eine im August sein, online, auf der dieser Bericht diskutiert werden kann. An diesem Bericht gibt es eine Menge Kritik aus ganz unterschiedlichen Richtungen, auch von uns und auch an dieser Konferenz, die ja jetzt nur online stattfindet und an der auch im Augenblick relativ wenige Leute auch nur teilnehmen, weil, wenn man ehrlich ist, haben die Leute natürlich gerade andere Sorgen. Auch die Kommunalverwaltungen zum Beispiel, die da auch angesprochen sind, haben andere Sorgen, als sich jetzt um Atommüll zu kümmern, weil natürlich die Corona-Situation gerade alles andere ein Stück weit blockiert.
Hm. Gibt es denn bis jetzt schon Favoriten der Wissenschaft sozusagen für die Endlagerung und ja, was für Gebiete in Sachsen würden dafür in Frage kommen? Also was sind so die Vorstellungen?
Also es gibt durchaus Wissenschaftler, oder von einem habe ich zumindest gehört, der lange schon zu dem Thema forscht, der sagt, er hat schon so im Hinterkopf, kann er sich vorstellen, was am besten geeignet sein könnte, aber er wird es auf keinen Fall laut sagen, weil jetzt soll erstmal diese Suche laufen. Also von daher gibt es wahrscheinlich Fachleute, die da durchaus ihre Favoriten haben. Ob das dann bei allen die gleichen sind, bezweifle ich wieder. Aber ich sag mal, in Sachsen ist es so, das sind ja bis auf kleine Ausnahmen geht es hier um Granitgestein. Ne? Also es ist, wird insgesamt deutschlandweit werden 3 Gesteine gesucht, Salzgestein, Ton und Granit. Und in Sachsen geht es hauptsächlich um Granit. Es gibt im Landkreis Görlitz gibt es auch ein bisschen Tongestein. Und nun hat das sächsische, in jedem Bundesland gibt es ein geologisches Landesamt, was sozusagen, also Geologie ist eigentlich Ländersache in Deutschland. Und dieses Landesamt hat jetzt diesen Zwischenbericht sich angeschaut und hat gesagt, also hier sind zwar große Teile von Sachsen, ist nun Granit ausgewiesen. Wir haben das jetzt mal überprüft mit den Daten, die uns so vorliegen über den geologischen Untergrund in Sachsen. Und das Landesamt sagt, ungefähr die Hälfte dieser Gebiete, dort gibt es dieses Gestein gar nicht in der entsprechenden Tiefe. Von daher wäre dann sozusagen die Hälfte dieser jetzt benannten Gebiete wäre dann schon raus, wenn das dann stimmt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin kein Geologe. Aber es lässt sich jetzt auch nicht sagen, ist der eine Ort jetzt wahrscheinlicher als der andere. So kann man es nicht sagen. Also klar ist, diese riesigen Granitgebiete, die sind deswegen so groß, jetzt erstmal auf dieser ersten offiziellen Landkarte, weil relativ wenig bekannt ist. Also es gibt nicht überall Bohrungen und deswegen hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die diese Suche durchführt, hat halt erstmal überall, wo sie nichts Gegenteiliges wusste, hat sie ideale Bedingungen angenommen. Also hat man gesagt, in diesen riesigen Flächen wird es vielleicht irgendwo einen idealen Platz geben, das nehmen wir einfach mal an. Und deswegen lassen wir all diese Flächen erstmal mit im Topf. Ja, so. Und erst die weiteren Auswahlschritte, die sollen dann ergeben, wo es wirklich hin soll. Das Problem ist halt, der Prozess sieht jetzt so aus, dass im Augenblick nur nach Aktenlage entschieden wird. Also es fanden keine Bohrungen statt, sondern nur von vergangenen Bohrungen. Die Daten werden mit einbezogen in die Suche. Und jetzt auch bei der weiteren Auswahl, also wir sind jetzt bei 54% des Landes bundesweit und im nächsten Auswahlschritt sollen dann nur noch 0, irgendwas Prozent übrig sein. Also die sozusagen richtig harte Auswahl, die kommt jetzt erst in den nächsten 2-3 Jahren, aber auch nur aufgrund dieser Aktenlage. Und es gibt eben Gebiete, da gibt es kaum Bohrungen, da weiß man eigentlich wenig. Und wie das vonstatten gehen soll, das konnte die BGE, diese Bundesgesellschaft, die diese Suche durchführt, bis heute auch noch nicht schlüssig erklären. Das wird wirklich sehr spannend werden.
Wie sicher sind denn dann solche Endlager mit idealen Gesteinsbedingungen nach jetzigem Wissensstand? Gibt es da dann auch Restrisiken, also Erdbeben, was weiß ich, was da alles passieren kann?
Naja, eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Das merkt man allein schon daraus. Dieses Lager soll 1 Million Jahre bestehen. Das ist ja für uns Menschen nach menschlichen, also die Pyramiden sind, glaube ich, 5000 Jahre alt in Ägypten. Das ist ja unvorstellbar lange. Ich glaube, so lange gibt es den Homo sapiens noch gar nicht. Also von daher, nein, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Jedes dieser Gesteine, Salz, Ton und Granit, hat Vor- und Nachteile. Ja, es gibt nicht das ideale Gestein. Das heißt, egal wofür man sich entscheidet, hat man eben auch bestimmte Risiken mit dabei. Und gesucht wird jetzt quasi der Ort mit den geringsten Risiken. Also es wird nicht der sichere Ort gesucht, sondern der am wenigsten schlechte, so kann man es vielleicht sagen. Und von daher, ja, am Ende wird dann ein Ort in Deutschland, wird das Risiko letztendlich für die ganze Gesellschaft auf sich nehmen. Das ist die Idee dabei. Hm.
Ja, jetzt gibt es im Moment ja eine Zwischenlagerung von solchen atomaren Abfällen. Und das ist ja auch nicht besonders sicher, sondern sogar relativ unsicher. Und ja, wie dringlich ist denn das, das da jetzt vielleicht auch wegzuschaffen und eine Lösung zu finden? Ist das nicht doch ganz schön wichtig, auch die Zwischenlager da zu entlasten?
Genau, also im Augenblick lagert dieser hochradioaktive Atommüll aus den Atomkraftwerken, lagert bundesweit in 16 oberirdischen Lagerhallen, in sogenannten Castor-Behältern, das sind so 6 Meter hohe Gusseisenbehälter, die stehen in diesen Zwischenlagerhallen. In Ostdeutschland gibt es davon, also sozusagen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, gibt es nur eines dieser Zwischenlager, das ist in Lubmin an der Ostsee. Die anderen 15 sind sozusagen in den westlichen Bundesländern. Diese Zwischenlager sind genehmigt für 40 Jahre und auch die Castor-Behälter sind für 40 Jahre ausgelegt. Diese Genehmigungen laufen ab in den 30er und 40er Jahren jetzt, also zwischen 2034 und 47. Und es ist jetzt schon klar, dass diese Standortsuche, selbst nach dem offiziellen Zeitplan soll der erste Atommüll frühestens 2050 in dieses Bergwerk, was dann gefunden ist oder errichtet wurde, dann eingelagert werden. Und das soll bis 2090 dauern. Das ist der offizielle Plan. Eigentlich sind sich alle Fachleute einig, es wird nochmal deutlich länger dauern. Das ist ein hochkomplexes Projekt. Es wird wahrscheinlich bis ins nächste Jahrhundert dauern. Aber eben diese Zwischenlager, die halten nicht so lange und deswegen ist es bisher ein großes, ungelöstes Problem, was eigentlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mit diesem Atommüll passieren soll, solange es eben so ein Bergwerk noch nicht gibt oder eben noch nicht alles eingelagert werden kann und diese Zwischenlager und die Castor-Behälter eben wahrscheinlich nicht so lange halten.
Ja, jetzt gibt es ja in den einzelnen Bundesländern auch parteiübergreifend große Widerstände gegen die Endlagerung im eigenen Vorgarten sozusagen. Auch natürlich in den Bundesländern, die immer mit der CDU und anderen Parteien sehr für die Atomkraft waren. So auch in Sachsen, wo auch die CDU und eigentlich beinahe alle Parteien wahrscheinlich gegen lokale Endlager sind. Kannst du so einen Entscheidungsweg für so ein Endlager skizzieren? Also welches Mitspracherecht haben eigentlich Bundesländer und Bürger und Bürgerinnen vor Ort dann praktisch?
Keins erstmal, also sozusagen entscheidend wird in jeder, also es gibt so mehrere Auswahlstufen, es wird immer weiter ausgesiebt im Laufe dieses Verfahrens und jede Auswahlstufe macht der Deutsche Bundestag. Also von daher klar, ein lokaler Bundestagsabgeordneter oder eine Abgeordnete kann dann im Bundestag mitbestimmen, aber hat ja erstmal auch nur eine Stimme oder manche Bundesländer haben ja auch mehr Abgeordnete und andere haben weniger. Geht ja nach Bevölkerungszahl. Von da ist die Gefahr groß, dass es am Ende der Standort wird, der eben es nicht schafft, sich im Bundestag eine Mehrheit zu organisieren, dafür, dass er rausfällt. Ja? So, und das ist das große Problem. In diesem Gesetz ist viel von Bürger, Bürgerinnenbeteiligung die Rede, aber das sind Gremien, die es gibt, die können viel reden, die haben aber nichts zu sagen. Auf die muss nicht gehört werden. Ja? Also die Betroffenen können Stellungnahmen abgeben, aber am Ende muss das nicht beachtet werden, diese Stellungnahmen. Und das finde ich ein großes Problem. Also wir fordern mehr Mitbestimmung für die Betroffenen, weil unserer Erfahrung nach sind Betroffene. Also ich kann ja gut verstehen, dass jemand sagt, ich will dieses Risiko nicht unter meinem Häuschen haben oder unter meiner Stadt. Das ist erstmal nachvollziehbar, weil es ist ein Risiko. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen etwas nicht wollen, dass sie dann sehr gut darin sind, Fehler zu finden. Und das ist eigentlich das Beste, was von einem Verfahren passieren kann. Also je mehr die Leute da sozusagen nach Fehlern suchen, umso besser wird ja am Ende das Ergebnis. Ja, und der Punkt ist halt, am Ende, wenn alle sagen, Atommüll, nein, danke, das nützt ja nichts, weil der Müll ist ja da. Das heißt, am Ende ja, braucht es den Ort, der dann sozusagen sagt, schön ist es nicht, aber ja, sozusagen, das kommt jetzt hierher, wie kann das laufen? Also ich kenne jetzt auch, es haben sich jetzt auch Bürgerinitiativen zum Teil gegründet oder auch manche Kommunen, die sagen durchaus, ja, wir sehen es, wir haben als Gesellschaft jetzt dieses Problem, wir müssen damit umgehen. Und wenn wir überzeugt davon sind, das Verfahren, das da läuft, ist fair und gerecht, dann würden wir auch in den sauren Apfel beißen. Aber wir haben im Augenblick nicht das Gefühl, dass das Verfahren fair läuft, also weil die politischen Einflussmöglichkeiten sozusagen über die üblichen machtpolitischen Instrumente sind dann doch zu groß und auch die Kriterien, nach denen gesucht sind, die lassen doch viel Spielraum für politische Einflussnahme und es gibt eben keine wirklichen Mitspracherechte und das führt dazu, dass das dann auch gerade die, die eigentlich bereit sind, diese Verantwortung auf sich zu nehmen, das im Augenblick eher kritisch sehen.
Was erwartest du denn? Wie wird das jetzt weitergehen? Also glaubst du, das wird jetzt so durchgezogen einfach dann?
Also was wir gerade erleben, ist, dass die staatlichen Behörden, die das dieses Verfahren sozusagen managen, dass die das durchziehen wollen. Also es gab jetzt zum Beispiel auch die Forderung, wegen der Corona-Pandemie jetzt mit diesen Konferenzen zu warten, bis die auch in einem Präsenzformat möglich sind und nicht nur online, weil natürlich diese Online-Formate viel miteinander reden verunmöglichen. Ne? Also wenn da ein paar hundert Leute zusammenkommen, dann werden da halt Referate gehalten und dann kommt kaum jemand zu Wort. Ansonsten, also das ist ja natürlich bei einer Präsenzkonferenz, kann man sich ja draußen auf dem Flur oder in den Pausen oder am Mittagstisch oder sonst wie kann man sich ja mit Leuten unterhalten und das geht ja bei so einem Online-Format viel schwieriger. Also, und wie gesagt, die Leute, also Zivilgesellschaft kann sich ja gerade auch gar nicht organisieren, man kann sich nicht treffen vor Ort, hat viele Nachteile, das nun gerade jetzt unter dieser Pandemiesituation durchzuziehen. Aber das ist gerade mein Eindruck. Die staatlichen Institutionen, die finden das eher vielleicht sogar von Vorteil. Sie haben jetzt weniger Ärger, sie ziehen das halt durch. Aber ich glaube, das rächt sich später. Weil wenn dieser nächste Auswahlschritt kommt in ein paar Jahren, dann sind ja nur noch so 8 bis 12 Gebiete bundesweit im Topf. Und die Leute werden aus allen Wolken fallen. Ja? Die haben das ja gar nicht auf dem Schirm im Augenblick, ja? Dass dieses Suchverfahren läuft. Viele wissen davon gar nichts. Und dann haben die Leute nur ein halbes Jahr Zeit, eine Stellungnahme abzugeben, auf die dann noch nicht mal gehört werden muss. Und das heißt, die Fachleute der BGE, dieser Bundesgesellschaft, haben jahrelang gearbeitet, im Verborgenen gearbeitet. Die Daten, auf die sie sich beziehen, sind zum Teil nicht einsehbar. Man kann das noch nicht mal überprüfen, was sie da machen. Und dann sollen Betroffene, die ja erstmal Laien sind, was Geologie angeht, sollen innerhalb von einem halben Jahr dann dazu Stellung nehmen und das ist eine totale Überforderung und ich befürchte, dass es dann eben, also dass das die Leute eher frustriert und eher den Konflikt eskalieren lässt wieder erneut und dass das Verfahren oder diese Suche dadurch irgendwann gegen die Wand fährt. Und was wir uns wünschen würden, wäre wirklich eine Beteiligungsorientierung und also gar nicht so, ne? Klar sagt erstmal jeder nicht bei mir, aber was wir von ausgestrahlt sehr uns darum bemühen, ist, dass sich Menschen aus diesen unterschiedlichen Regionen miteinander vernetzen und solidarisch miteinander vernetzen und gemeinsam dafür streiten, dass es ein besseres Suchverfahren gibt, ein faireres Verfahren, damit eben der Ort, der am Ende rauskommt, auch akzeptiert werden kann, weil alle sagen, naja, schön ist es nicht, aber es ist wenigstens fair gelaufen.
Das Verfahren bräuchte also mehr Transparenz wahrscheinlich und ein Teil dieser Transparenz wäre dann vielleicht auch, sich erstmal zu informieren und das wäre möglich auf der Internetveranstaltung von Ausgestrahlt jetzt am Freitag. Vielleicht kannst du da nochmal die Internetpräsenz durchsagen und den Termin, wann das am Freitag stattfinden wird.
Ja, man findet es ganz einfach bei uns auf der Startseite, also ausgestrahlt.de. Dort gibt es einen Kasten, nächste Veranstaltungen und dort ist diese Veranstaltung gleich als erste angekündigt. Die findet statt am Freitag von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Man muss sich da auf der Internetseite anmelden, bekommt dann die Zugangsdaten. Das ist eine Veranstaltung, die eben zu Sachsen und zu Thüringen gemeinsam läuft, weil wir es sonst gar nicht schaffen, alle Bundesländer abzudecken. Deswegen haben wir das so ein bisschen zusammengefasst. Und dann gibt es sozusagen bei dieser Veranstaltung nochmal ausführlichere Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt. Oder hast du noch abschließende Worte, Dinge, die noch unerwähnt geblieben sind?
Nee, wer Freitag jetzt keine Zeit hat, da teilzunehmen, kann auch sonst auf unserer Internetseite einfach viele Informationen zum Thema Standortsuche finden. Also es lohnt sich da mal eine Weile sich durchzuklicken und mal zu gucken, was es alles gibt. Wir haben auch so einen kurzen Infofilm, wir haben auch verschiedenes gedrucktes Material, das man bestellen kann, kostenlos. Also da ist viel zu finden.